Ich denke an die Frau, die viele, viele Jahre unter Blutfluss litt. Und sie streckte sich aus, nur mal ihn zu berühren, Jesus zu berühren. Das war ihr Wunsch, Jesus zu berühren. In der Berührung von Jesus liegt meine Heilung. In der Berührung von Jesus liegt meine Wiederherstellung. Wenn ich nur Jesus berühren kann, dann bin ich frei. Das ging dieser Frau im Kopf herum. Und seit diesen über 2000 Jahren ist das Erlebnis von so vielen, Tausenden, Abertausenden, Millionen von Menschen. Wenn ich nur Jesus berühre, und sie haben es getan, und Jesus heilte ihn, Menschen, stellte wieder her. Jesus berührte Herzen, kam und halte das Verwundete. Und in solchen Zeiten wie hier und wie jetzt dürfen wir uns nicht nur daran erinnern, zum Beispiel an das Zeugnis dieser Frau, die Jesus berührt und heil wurde, sondern hier und jetzt können wir in solchen Zeiten genau dasselbe tun. Jesus, wenn ich nur dich berühre jetzt, von dir fließt alles, was ich brauche. In der Bibel steht, wie wird er, also unser himmlischer Vater, uns nicht auch alles geben, wessen wir dürfen. Alles in Jesus Christus. In Jesus Christus. Oh, lass uns Jesus berühren. Du darfst gerne deine Vorstellungskraft nützen, weil Jesus hat gesagt, dass er unter uns ist. Dass du Jesus buchstäblich mit deiner ausgestreckten Hand berührst. Inklusive deinem Anliegen, was du mitbringst in diesem Moment. Deine Bitte, deinem Herzensschrei. Jesus, Jesus, ich berühre dich. Oh. Jesus, ich berühre dich. Jesus, ich berühre dich. Empfang, empfange, empfange. Empfange direkt von Jesus. Empfange. Jesus ist hier. Jesus ist hier. Was brauchen wir mehr? Jesus, wenn wir nur dich haben. Oh, wow. Jesus, das Wort des ewigen Lebens. Ist es so? Ist es so? Jesus. Jesus. Der Geist des Herrn ruht auf mir. Denn der Herr hat mich gesalbt, um, ihr wisst ihr, wie es weitergeht, um den Armen gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, um die zu heilen, die ein gebrochenes Herz haben, und zu verkündigen, dass die Gefangenen freigelassen und die Gefesselten befreit werden. Er hat mich gesandt, um ein Gnadenjahr des Herrn und einen Tag der Rache unseres Gottes auszurufen und alle Trauernden zu trösten. Eine Verheißung, Jahrhunderte bevor Jesus geboren wurde. Und sie erfüllt sich. In diesem prophetischen Wort steckt der Auftrag Jesu drin. Und noch viel mehr. Ihr werdet die gleichen Werke tun. Und noch größere. Das heißt, wenn wir das logisch betrachten, die Bibel ist logisch, wusstet ihr das? Allerdings mit einer göttlichen Logik, nicht mit einer menschlich verstandesmäßigen Logik. Habt ihr das schon gemerkt? Vieles kannst du nicht mit deinem Verstand fassen, begreifen und erklären. Aber es sagt die Bibel ja ganz klar, wie oft werden wir aufgefordert, aus Glauben zu leben. Aus Glauben heraus Dinge zu tun. Wir werden aufgefordert, wieder, also gegen jegliche menschliche Vernunft, Klammer auf, ist gleich Verstand, Klammer zu handeln, zu denken, zu reagieren, Schritte zu gehen. Und so ist das, was der Prophet Jesaja vor vielen Jahrhunderten prophezeit hat, mittlerweile auch zu unserem prophetischen Wort geworden. Der Geist Gottes ruht auf mir. Auf wen ruht der Heilige Geist? Ich habe von drei Leuten gehört auf mir, unter anderem von Natalie. Auf wen ruht der Heilige Geist? Ja. Denn der Herr hat mich gesalbt. Wen hat der Herr gesalbt? Ja. Um den Armen eine gute Botschaft zu verkündigen. Wisst ihr, es gibt Armut in unserer heutigen Nation. In unserer heutigen Zeit. Eine Armut, eine geistliche Armut. Aber nicht nur das, es gibt eine Armut, die bis in das normale menschliche Leben hineinführt. Unsere Menschen hier in unserer Gesellschaft sind arm in Beziehungen. Unsere Ehen, das Familienleben in unserer Gesellschaft, überhaupt das Zusammenleben von Menschen ist arm geworden, weil Substanz geraubt wurde, Werte geraubt wurden. Das ist Armut. Leute, das ist regelrecht Armut. Unsere Gesellschaft, also nicht nur geistlich, beziehungsmäßig, unsere Gesellschaft ist arm geworden in der Motivation, in dem, dass man Zukunft sieht, Hoffnung hat und mit Freuden ein Ziel verfolgt. Und wisst ihr warum? Weil der eigentliche Hoffnungsgeber ist Jesus. Und wenn er ausgeklammert wird, krankt eine Gesellschaft an Armut, Armut an Hoffnung, an sehen zu können, für was es sich lohnt zu leben, auf dieses Ziel hinzuarbeiten, weil es letztlich das Ziel ist, dass wir Menschen, dass es Gott vorbereitet hat, dass wir diese Werke tun. Und so vielen Menschen fehlt das. Das ist eine Armut in unserer Gesellschaft. Wir mögen meinen, oh, uns geht's doch allen gut. Finanziell geht's tatsächlich den meisten gut. Wobei wir nicht vergessen dürfen, dass selbst du und ich, die wir vielleicht keine Tausende auf dem Sparkonto haben, vielleicht hast du auch nichts auf dem Konto, aber trotzdem, du hast genug zu essen. Du gehörst zu den 10% der Weltbevölkerung, die wirklich privilegiert sind. Und trotzdem, oder vielleicht deswegen, herrscht Armut in unserer Gesellschaft. Eben auf andere Art, wie ich das gerade eben genannt habe. Und Jesaja verheißt hier, dass jemand kommen wird, der den Armen eine gute Botschaft bringt. Und Jesus hat es getan und Jesus gibt diesen Auftrag an dich und an mich weiter. Und ihr müsst euch das mal vorstellen, was es bedeutet, dass Menschen hinausgehen, dort, wo auch immer sie stehen, wo Gott sie hingestellt hat. Ich schieb hier ein. Arbeit ist Anbetung. Wusstest du das? Deine Firma, wo auch immer du bist, ist der Platz deines Gottesdienstes. Schule ist Anbetung. Wusstest du das? Lehrer sind so doof. Das Fach mag ich überhaupt nicht. Gott hat dich berufen, da hineinzugehen, wo du bist, ich lese es nochmal vor, den Armen eine gute Botschaft zu verkünden. Hey, ich behaupte, dass das der einzige Grund ist, warum wir hier noch auf der Erde sind. Warum Jesus uns noch nicht, sobald wir erlöst sind, zu sich holt in den Himmel. Es ist deine einzige Bestimmung, warum du in die Schule gehst. Warum du in deine Arbeitsstelle gehst. Warum du dir jeden Tag dieses alltägliche Einerlei in Familie und Co. über dich ergehen lässt und dich darauf einlässt, weil du dazu berufen bist, den Armen gute Botschaft zu bringen. Gesandt, die zu heilen, die ein gebrochenes Herz haben. Ich glaube, dass du berufen bist, sobald du durch die Tür des Lidls oder des Aldis, ich muss in meinen Predigten immer aufpassen, dass ich nicht immer einen Discounter so bevorzuge. Oder sobald du durch die Tür des Edekas oder Kauflands oder Famila oder, habe ich einen Markt vergessen, Netto. Und was gibt's hier noch? Was auch immer, Rewe. Wobei, gibt's glaube ich erst in Löningen, oder? Weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube, der einzige Grund, natürlich brauchst du Zeug zum Einkaufen oder zum Essen und deshalb kaufst du ein. Aber der einzige Grund, warum du noch hier auf der Erde bist und tatsächlich noch Essen brauchst, ist, damit du da hineingehst und den Armen frohe Botschaft verkündigst. Und die zu heilen, die ein gebrochenes Herz haben. Und zu verkünden den Gefangenen, dass sie freigelassen sind. Ein Gnadenjahr, die Gefesselten, dass sie befreit werden. Das ist deine Bestimmung, das ist dein Auftrag. Deswegen bist du hier auf der Erde immer noch. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist. In Lukas geschieht, also im Lukas-Evangelium, ist an einer Stelle eine komplette Wende in der ganzen Atmosphäre. In Lukas 9 zum Beispiel erreichte Jesus seinen absoluten Tiefpunkt. Er sagt, o ihr ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, bis wann soll ich bei euch sein und euch ertragen? Hey, das muss ein Tiefpunkt gewesen sein, oder? Was ist der Hintergrund dieser Geschichte gewesen? Die dämonische Kraft war so stark und die Jünger konnten nichts dagegen tun. Sie hatten keine Autorität über diese dämonische Kraft. Wie lange soll ich euch noch ertragen? Wenig später im gleichen Kapitel. Also Jesus muss echt frustriert gewesen sein über die Jünger. Die Begebenheit war, dass sie auf dem Weg waren in ein Dorf der Samariter. Und die Jünger sollten einfach die Ankunft vorbereiten, aber die Samariter haben sie nicht hineingelassen. Sie nahmen ihn nicht auf. Und dann die zwei Jünger, Jakobus und Johannes, sie sprachen, Herr, willst du, dass wir sagen, Feuer solle vom Himmel herabfallen und sie verzehren, wie auch Elia es tat. Oh, ich kann mir das regelrecht vorstellen. Die Jünger kommen dahin, auf dem Weg dorthin und sie denken, Jesus, der ist so bekannt und natürlich will jeder diesen Jesus kennenlernen. Und sie erleben nur Ablehnung. Und je nachdem, wie stark, wie tief oder wie weniger stark sie innerlich auch schon frei sind von Menschenfurcht, überhaupt so von der Umgebung. Ja, vielleicht tragen sie selber noch tiefe Verletzungen in sich und fühlen sich völlig persönlich auch angegriffen, weil ihr Herr, nämlich Jesus, den sie so lieben, abgelehnt wird. Oh, lass Feuer regnen auf dieses Dorf. Und Jesus, er wandte sich um und er tadelte sie, heißt es hier. Hey, diese zwei Sachen in einem Kapitel, es war echt, ich glaube, ein Tiefpunkt von Jesus. Aber in Lukas 10, ein Kapitel weiter, geschieht etwas, was alles umdrehte. Heute würde man das nennen Transformation. Ist total in das Wort. Sag das jetzt mal. Transformation. Oh, du findest dich richtig gut, wenn du dieses Wort Transformation sagst. Oh, das ist einfach so voller Energie. Viele wissen gar nicht, was es bedeutet so richtig. Ne? Veränderung und ja, klar, will man das und so. Aber Transformation ist ein Prozess, der Grundsätze ändert. Das ist Transformation. Da geht es nicht einfach nur um, oh, jetzt haben wir mal statt Begrüßung, Lobpreis, Predigt, haben wir mal Predigt, Begrüßung, Lobpreis. Wisst ihr? Transformation verändert Grundsätze, damit wir sehen können, was wir bisher nicht gesehen haben. Damit wir Dinge tun können, die wir bisher nicht getan haben. Dafür müssen wir offen sein für Veränderung. Ja, das ist Transformation. Aber ich spreche hier nicht von tief verankerten Grundsätzen unseres Glaubens. Zum Beispiel die Gottheit Jesu. Wird die jemals transformiert? Sie ist tief verankert. Das Wesen unseres Schöpfers ist tief verankert. Er wird sich niemals verändern. Gott sei Dank. Oder das Wesen des Sühneopfers von Jesus. Hey, da kann man noch so viel rumdiskutieren. Oder das Abschwächen oder. Dieses Sündopfer von Jesus ist tief verankert in unserem Glauben. Genauso auch die Unfehlbarkeit der Schrift. Und wenn die menschliche Weisheit sich noch so weiterentwickelt und noch so viel hinterfragen will, die Unfehlbarkeit der Bibel, also Gottes Wort, bleibt. Amen. Genauso auch die Gemeinde. Die Gemeinde als Leib Christi. So heißt es in der Bibel. Und das wird bleiben. Diese Dinge sind unveränderlich. Sie können sich niemals ändern. Aber hier sehen wir auf einer anderen Ebene eine Transformation. In Lukas 10 geschieht etwas. Jesus sandte eine Gruppe aus, 70 Leute. Und sie kommen zurück, voller Freude und sprachen, Herr, auch die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Ich weiß nicht, ob bei diesen 70 auch die dabei waren, die noch in Kapitel 9 gesagt haben, hey, wir konnten sie nicht austreiben. Ich glaube schon. Sie berichteten, dass die Dämonen, mit denen sie Kontakt hatten, sich ihnen unterworfen hatten. Wow, ein geistiger Durchbruch. Das war eine so gute Nachricht, dass es von Jesus heißt, und jetzt passt mal auf, in Lukas 10, Vers 21, in derselben Stunde frohlockte Jesus im Geist und sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor Weisen und Verständigen verborgen und des Unmündigen offenbart hast. Ja, Vater, denn so war es wohlgefällig vor dir. Lesen wir an keiner anderen Stelle in den Evangelium, dass Jesus frohlockte im Geist. Ich meine, das Wort ist uns jetzt nicht so ganz geläufig. Also ich würde es mit jubeln, mit wow und also emotional und geistlich wirklich mehr als, hey, das war echt toll. Ja? Also wirklich eine Begeisterung und Leidenschaft. Das hat ihn wirklich mitgenommen. Und davor, kurz davor noch, oh ihr ungläubiges, verkehrtes Geschlecht, bis wann soll ich bei euch sein und euch ertragen? Er wandte sich aber um, er tadelte sie. Alle sind nur ein Kapitel davor. Was ist passiert? Der Grund für diese spektakuläre Wende ist, wie Jesus es ausdrückte, dass Satan wie ein Blitz vom Himmel fiel. Lukas 10, die Verse vor dem, was ich gerade eben schon vorgelesen habe. Er sprach aber zu ihnen, ich schaute den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Siehe, ich gebe euch die Gewalt auf Schlangen und Skorpione zu treten und Gewalt über die ganze Kraft des Feindes und nichts soll euch irgendwie schaden. Zu wem spricht er das, ihr Lieben? Zu den Jüngern und zu uns. Das war definitiv eine Transformation. Ein Durchbruch. Nicht nur die Dämonen, sondern auch Satan ist gestürzt worden. Wir haben Autorität über diese Mächte. Und der Schlüssel, wie sie da hineingedrungen sind, lag in der Beauftragung Jesu an die 70, bevor er sie losgeschickt hat. Hier sagt er, in welches Haus irgend ihr aber eintretet, da sprecht zuerst Friede. Friede sei diesem Haus. Das war der erste Auftrag von Jesu Strategie an seine Jünger, als er sie ausgesandt hat. In demselben Haus aber bleibt und esst und trinkt. Das war das zweite, habt Gemeinschaft, verbringt Zeit mit den Menschen. In welche Stadt ihr irgendwie eintretet und sie euch aufnehmen, esst, was euch vorgesetzt wird, heilt die Kranken darin. Das war der dritte Punkt des Auftrages von Jesus an diese 70. Heilt die Kranken, begegnet ihr Nöten. Macht Raum, schafft Raum für die Kraft Gottes. Und viertens, sprecht zu ihnen, das Reich Gottes ist nahe zu euch gekommen. Also predigt von mir über mich. Das ist das, was Jesus seinen Jüngern weitergegeben hat. Eine Strategie, die buchstäblich Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen ließ. Ist das nicht erstaunlich? Wow! Und wir sehen darin für uns wichtige Meilensteine für unser Leben hier. Das eine ist, dass es möglich ist, hier ist von Städten die Rede, es ist wirklich Christen möglich, das geistliche Klima von ganzen Städten zu verändern. Das ist möglich. Und das zweite ist, was Jesus hier fest installiert, wir können, sollen, dürfen den Nöten der Menschen, ihren Bedürfnissen begegnen, auch ohne zu verlangen, dass sie vorher gläubig werden. Hey, das ist wichtig, weil in manchen Christen so innerlich rumschlummert, oh, die Heiligkeit Gottes und hey, die müssen sich doch erstmal bekehren und das sind bestimmt irgendwelche Einfallstore, die müssen erstmal durch eine Lebensübergabe bereinigt werden und. Aber was es da alles für Dinger gibt. Manches hat natürlich auch seine Berechtigung, immer mal wieder punktuell. Aber grundsätzlich zeigen wir Menschen, die noch nicht gläubig sind, Mitgefühl, indem wir für sie beten und sie mit der Kraft Gottes in Berührung bringen. Weil dann haben sie noch viel mehr die Möglichkeit, die Gelegenheit und vor allen Dingen den Wunsch, selber zu diesem Gott zu kommen. Was muss ich tun, um gerettet zu werden? Kennt ihr diesen Satz in der Bibel? Der hat Gott erlebt. Und da ist es fast automatisch, nicht immer, aber fast automatisch so, dass sie zumindest nachfragen, wer ist dieser Gott? Vielleicht bekehrt er sich noch nicht gleich, aber sein Herz wird offen. Ein Herz, was vorher nie nach Gott gefragt hat, aber er oder sie erlebt, weil du für diesen Menschen betest. Erlebt Gott und das ist nicht wegdiskutierbar. Lass uns wegkommen von Diskutieren mit den Menschen und argumentieren. Ja, doch, Gott gibt es und da mache ich überhaupt nicht mehr. Ich lasse mich überhaupt nicht drauf ein. Sondern versuch die Nöte herauszufinden und dann für die Menschen zu beten. Wow, wow. Leute, wenn Menschen sich dann tatsächlich, weil du dich aufmachst und deine Schule und dein Arbeitsbereich und deine Einkaufsmöglichkeiten, einfach jeden alltäglichen Bereich als Missionsfeld siehst, wo Gott dich beauftragt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkündigen und den Gefangenen Freiheit und. Wenn das dann tatsächlich geschieht, dass quasi der Lidl zum Gottesdienstraum wird Oder das Krankenhaus zum Gottesdienstraum wird. Oder die Schule, weil du ihnen ermöglichst, dass sie dort Gott kennenlernen. Dann, und jetzt passt mal auf, dann wird die hauptsächliche geistliche Nahrung nicht mehr die einer Predigt, die von der Kanzel geführt wird, sein, sondern es wird das Gebet sein. Dort und dort und dort. Vielleicht an der Hobelmaschine oder an, keine Ahnung wo, an der Kasse von der Kassiererin. Das Gebet für Wunder wird die hauptsächliche geistliche Nahrung sein, wo Menschen überzeugen wird, dass Gott so wunderbar ist. Leute, das ist Reformation. Leute, erwartet nicht, dass wenn wir Plakate in Mollbergen aufhängen, evangelistischer Gottesdienst in der Oase, und wir dann ein Anspiel machen und einen super ausgestylten Gottesdienst haben, dass die Leute dann sich bei einer knackigen Predigt bekehren. Hey, manchmal geschieht sowas heute tatsächlich immer noch. Aber wenn tatsächlich Menschen aus dem Umfeld, in ihren Fabriken und Arbeitsstellen zu Jesus finden, dann ist die Andockung an eine herkömmliche Kirche und Gemeinde gar nicht da. Sie kennen Kirche nicht, sie kennen Gemeinde nicht. Und deswegen stellt Jesus jetzt in dieser Zeit Ekklesia wieder her, die eben nicht nur hier stattfindet. Ekklesia findet überall statt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, bin ich mitten unter ihnen. Merken wir so langsam das Bild, das Gesamtbild, was Jesus wiederherstellt. Leute, erinnert euch an Zachäus. Zachäus hat gespürt, da ist was. Mit diesen Menschen, mit diesem Jesus, der strahlt was aus. Und er hat ihn eingeladen. Und Jesus wurde verurteilt von den Menschen drumherum. Oh, weiß der nicht, in was für ein Haus er da geht. Aber Zachäus erlebt Jesus. Und er wurde gerettet und mit ihm zusammen seine ganze Familie. Leute, wir werden das sehen. Wir werden es sehen, wenn wir das, was Jesus sein Auftrag war, wenn wir das zu unserem Auftrag machen, werden wir es sehen, dass die Ekklesia, diese zwei oder drei, die sich zusammentun, genau diese Kraft und das, was im normalen Gottesdienst auch erlebbar ist, und es ist wunderbar, dass es hier erlebbar ist, nämlich die Berührung mit Jesus und dass aus dieser Berührung und Begegnung mit Jesus Heilung fließt, Befreiung fließt, dass also Menschen einfach ihren Sinn entdecken, Hoffnung bekommen. Also all das, was sie geistlich oder auch ja, so von der Motivation, Ausrichtung her arm macht, wo sie gebunden sind, wo sie eingeschränkt sind. Und es gibt so viele wirklich eingeschränkte, gebundene Menschen da draußen. Und wenn wir erleben, dass Jesus das nicht nur hier tut, sondern überall, wo wir hingehen, dann dann leben wir Ekklesia, wir leben Gemeinde. Und ich schließe mit einer Bibelstelle, die für diese Zeit spricht, ein Bild für diese Zeit, aber ein Bild auch für die Gläubigen. Hier heißt es in Sprüche, wer aber Gott gehorcht, heißt es hier in den Sprüchen. Wer möchte Gott gehorchen? Mal ganz so nebenbei. Ja klar. Sind eher so rhetorische Fragen, um die Aufmerksamkeit aufrechtzuerhalten. Aber ich weiß natürlich, ihr wollt Gott gehorchen. Wer aber Gott gehorcht, dessen Leben gleicht einem Sonnenaufgang, Es wird heller und heller, bis es lichter Tag geworden ist. Ich spüre, dass wir in so einer Dämmerung, in so einem Sonnenaufgang drin stecken. Mit jedem Schritt des Gehorsams, ja, also wer Gott gehorcht, und das heißt ja, ja, predigt, ja, verkündigt den Armen frohe Botschaft, das sind Dinge, die erfordern von mir einen Gehorsamsschritt. Überhaupt so dieses Umdenken, diese Transformation in unserem Innern. Ich bin nicht zufällig hier in dieser Welt. Ich bin auch nicht in der Schule, weil es der Staat verlangt, sondern weil Gott mich dahingestellt hat. Ich habe diese Arbeitsstelle auch nicht einfach nur zum Geld verdienen und damit ich meine Familie so versorge, sondern es ist der Gottesdienstraum, den Gott mir hier anvertraut hat. Ja, es sind Dinge von Gehorsamsschritten. Ja, die wir einnehmen, die wir praktizieren. Und wenn wir mit jedem Schritt, den wir tun im Gehorsam, werden wir heller und heller und heller. Wie es hier in Sprüche 4, Vers 18 schreibt. Licht vertreibt die Dunkelheit. Deshalb ist das, was gerade geschieht, deshalb ist Ekklesia wirklich eine regelrechte Operation des Lichts. Licht dringt hinein in die Gesellschaft, hinein in das Arbeitsleben, hinein in die Unternehmen. Das werden die Gemeinden sein, die Zusammenkünfte. Wow, Gott, du bist so gut. Gott, du bist so gut. Und immer wieder ist es für uns eine Entscheidung. Jesus, möchte ich das? Bin ich bereit dazu? Erlaube ich dir ein Umdenken, wie ich Gemeinde sehe, wie ich meinen Alltag sehe, wie ich meine Arbeitsstelle sehe, mein Berufsleben, mein Leben in der Schule wahrnehme? Sind wir bereit zu sagen, Herr, forme mich noch mehr. Herr, wenn ich hier jetzt wie eine Art Sonnenaufgang bin, lass mich noch mehr aufgehen, noch heller und heller und heller scheinen. Möchtest du das? Möchtest du das? Bis der Tag angebrochen ist. Also bis du so ein Licht bist, wo Finsternis einfach weicht automatisch. Willst du das? Lass uns kurz aufstehen noch. Jesus, du hast es so krass vorgelebt. Dass es Jesaja verheißen hat, das hast du so krass vorgelebt. In jeder Minute, in jedem Augenblick deines Lebens. Das war deine einzige Bestimmung. Und letztendlich ist es auch unsere einzige Bestimmung. Herr, ich bete für mich, für uns alle, Herr, dass es uns in jedem Moment bewusst wird, dass wir nur dafür hier immer noch auf der Erde sind. Ich da hinaus das zu tragen, was wir selber bekommen haben. Gott, ich weiß, das ist nichts Schweres. Diese Bürde, diese Last ist nicht schwer, sondern es ist leicht. Weil ich es erlebt habe, dass wenn deine Kraft wirklich fließt, nur weil ich gebetet habe, es ist das Wunderbarste, was einem im Leben geschehen kann. Und da wollen wir mehr. Und dazu sagen wir ja. Amen. Amen.